Bevor wir zum Wort Gottes kommen, möchte ich noch einmal die Liste rumgeben für das Kleingruppentraining, was jetzt am Donnerstag anfängt. Haben sich schon viele eingetragen, manche haben aber auch gesagt, ich konnte mich noch nicht eintragen. Geht das nochmal? Habe ich gesagt, ja genau, an diesem Sonntag lasse ich es nochmal rumgehen. Das werde ich jetzt hiermit tun. Wäre schön, wenn sich noch etliche eintragen, die es bisher noch nicht gemacht haben. Donnerstag geht's los, 6 Abende, 6 Donnerstagabende, ein ganz wichtiger Baustein für die Entwicklung unserer Gemeinde, unsere, ich sag mal, bestehende Hauskreisarbeit weiterzuentwickeln in eine kleingruppenorientierte Gemeinde. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken für alle Umzugshilfe. Wir sind als Familie gestern umgezogen. Ich sage es mal für die Gäste auch der Gemeinde, die das so vielleicht nicht mitbekommen haben. Das war natürlich eine herausfordernde Woche, die wir als Familie so hinter uns haben. Und gestern war dann quasi der Höhepunkt mit Auszug aus Wuppertal von 4 Buchs. 2 Buchs sind dort geblieben. 4 neue Bewohner sind eingezogen in das Haus in Wuppertal und wir sind in Willig eingezogen. Wir hatten unglaublich viele tolle Hilfe, sowohl in Wuppertal von der Wuppertaler Gemeinde als auch dann hier. So ein Umzug, wir haben ja schon manche hinter uns, das ist oftmals verbunden so mit dem Pastorenberuf auch, die Umzüge. So haben wir es glaube ich auch noch nicht erlebt, weil nicht nur die Sachen ins Haus getragen wurden, sondern auch die Möbel aufgebaut wurden und die Möbel befüllt wurden. Also sogar meine Bücherwand ist schon befüllt mit den Büchern und in der Küche die Schubladen mit Besteck und so weiter und so weiter. Das war ganz, ganz großartig. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die darüber hinaus gewirkt haben. Ich möchte mal besonders Edith und Erwin Kaltenbacher hier nennen, weil es immer gefährlich ist, Leute zu nennen, weil dann irgendjemand vielleicht denkt, warum wurde ich nicht genannt. Aber sie haben unglaublich viel auch geleistet in der letzten Zeit beim Aufbau der Küche und noch Streichen von manchen Wänden und, und. Norbert Lufen hat tapeziert und Teppichboden verlegt. Matthias Krebs hat sehr stark mitgeholfen, nicht nur gestern. Ja, und wie gesagt, jetzt habe ich bestimmt manche Namen dann vergessen, die man auch noch nennen müsste. Dann seht mir das bitte nach. Es war auf jeden Fall großartig und irgendwie auch ein Ausdruck von Gemeinde. Als wir in Wuppertal gestern abgefahren sind, kamen noch diverse Nachbarn, auch Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören, und haben sich verabschiedet. Und ich glaube, es war für sie auch ein starkes Zeugnis zu sehen, wie viele Menschen da irgendwie auf einmal rumliefen und Kisten geschleppt haben und hin und her. Also vielen, vielen Dank für alle Hilfe. Ja, die letzte Woche war sehr herausfordernd für mich persönlich, wegen dem Umzug natürlich, aber es lagerte sich eben dann auch auf mein Herz unsere letzte Mitgliederversammlung und wir werden das hier in diesem Gottesdienst natürlich nicht aufarbeiten und ich möchte trotzdem aber auch die heutige Predigt mit hier in diesen Kontext stellen. Alle, die nicht bei der Mitgliederversammlung waren oder die Gäste dieser Gemeinde sind, ich denke, das Wort Gottes wird trotzdem für euch wertvoll sein, weil es für alle gut ist, die auch mal durch emotionale Achterbahnen gehen. Und ich denke, das kennt irgendwie jeder. Und ich möchte zu Beginn auch sagen, dass mich und auch andere Älteste haben schon einige E-Mails bekommen, Anrufe, SMS in der vergangenen Woche, ermutigende, herausfordernde, konstruktive Kritik war mit drin. Und wir werden natürlich den Sachen nachgehen, wir werden das nach und nach bearbeiten, werden Gespräche führen, beten und vertrauen dem Herrn, dass wir als Gemeinde in eine gute Zukunft gehen. Ja, ich komme jetzt zum Wort Gottes. Es gibt Situationen, mit denen man konfrontiert wird, Situationen, die man nicht will, nicht gesucht hat, nicht gewollt hat und doch sind sie da. Und in der Schrift finden wir sehr ehrliche Aussagen von Menschen, die eben auch durch schwere Zeiten gehen. Die Bibel ist ein Buch, was irgendwie nicht die Menschen verherrlicht und nicht irgendwo Menschen hochhebt, sondern einer wird immer hochgehoben und das ist unser Gott. So ein kleiner Tipp, wer im Alten Testament zum Beispiel die Erzähltexte liest, wird feststellen, der Held ist am Ende immer Gott. Also der Held ist immer Gott. Es gibt Heldengeschichten von Menschen, David und Goliath. Und wir sehen David, wow, er hat Goliath besiegt. Ja, und darüber darf man sich freuen. Aber unterm Strich kommt immer dabei raus, der Held ist Gott. Der die Sache gewendet hat, der die Kraft gegeben hat oder die Weisheit, das war immer Gott. Und es gibt eine Person im Alten Testament, mit der ich mich irgendwie besonders verbunden fühle, das ist König David. Und ich werde gleich einen Psalm von ihm vorlesen und ich habe diese Predigt überschrieben mit In Gottes Hand. Denn David kannte extrem auch emotionale Achterbahnen, so möchte ich das mal nennen. Ein Mann nach dem Herzen Gottes wird er beschrieben, nicht weil er fehlerfrei war, aber weil er sich immer wieder an Gott gewandt hat und weil er auch sein Herz immer wieder Gott ausgeliefert hat. Und das war sein Hauptschlüssel, sodass Gott irgendwie auch sehr begeistert von ihm war und er uns auch als Vorbild genannt ist. Und wir können lernen davon, dass wenn auch wir durch solche Phasen gehen und wenn es uns stark beschäftigt, dann ist es auch stark genug. Ja? Manchmal kennen wir so diese Reflexe zu sagen, ja, aber überleg doch mal die Menschen da und dort, wie heftig haben die es und wie schlimm ist es gerade da und meins ist doch irgendwie gar nicht so schlimm. Ja, ich kann diese Gedankengänge nachvollziehen, nur unser Gott ist echt an unserem Herzen interessiert, an deinem und meinem Herzen, genauso wie es uns gerade geht. Und wenn es für uns gerade schwer ist, ist es für uns gerade schwer. Und dann dürfen wir das Gott sagen und dann dürfen wir ihn bitten, dass er uns hilft. Psalm 31 ist unser Text und ich werde es heute verlesen aus der Menge-Übersetzung. Das ist eine ganz feine Übersetzung. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie nicht so weiter gepflegt wird von den Buchverlägen. Aber ich lese es mal vor. Aber wer jetzt eine andere Bibel hat, ist nicht schlimm. Das sind nur Nuancen, wie etwas anders dann übersetzt wird. Psalm 31, das ist jetzt ein bisschen wie eine Schriftlesung, ist ein bisschen länger, stellt euch drauf ein. Bei dir, Herr, suche ich Zuflucht. Lass mich nimmer enttäuscht werden. Nach deiner Gerechtigkeit errette mich. Neige dein Ohr mir zu, eile zu meiner Rettung herbei. Sei mir ein schützender Fels, eine feste Burg, mir zu helfen. Du bist ja doch mein Fels und mein Burg. Um deines Namens willen wirst du mich führen und leiten, mich befreien aus dem Netz, das man heimlich mir gestellt, denn du bist meine Schutzwehr. In deine Hand befehle ich meinen Geist. Du wirst mich erlösen, o Herr, du treuer Gott. Du hassest, die sich an nichtige Götzen halten, doch ich vertraue auf den Herrn. Ich will jubeln und fröhlich sein ob deiner Gnade, dass du mein Elend hast angeschaut, auf die Angst meiner Seele geachtet und mich der Gewalt des Feindes nicht preisgegeben. Nein, meine Füße gestellt hast auf weiten Raum. Sei mir gnädig, o Herr, denn ich bin in Bedrängnis oder in Angst. Getrübt vor Gram ist mir mein Auge, meine Seele und mein Leib. Denn in Kummer verzehrt sich mein Leben und meine Jahre in Seufzen. Erschöpft durch mein Verschulden ist meine Kraft und verlassen sind meine Gebeine. Für all meine Feinde bin ich zum Hohn geworden, von meinen Nachbarn gemieden und ein Schrecken für meine Bekannten. Wer mich sieht auf der Straße, flieht scheu vor mir. Entschwunden bin ich wie ein Toter dem Gedenken, bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Ja, ich habe viele Zischeln gehört, Grauen ringsum. Wenn sie vereint sich gegen mich beraten, sinnen sie darauf, mir das Leben zu rauben. Doch ich vertraue auf dich, o Herr. Ich sage, nur du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit. Rette mich aus der Hand meiner Feinde und meiner Verfolger. Lass leuchten dein Angesicht über deinem Knecht. Hilf mir durch deine Gnade. Herr, lass mich nicht enttäuscht werden, denn ich rufe dich an. Lass die Frevler enttäuscht werden. Lass sie zum Schweigen gebracht in die Unterwelt fahren. Verstummen müssen die Lügenlippen, die freches Reden gegen den Gerechten, in Hochmut und Verachtung. Wie groß ist deine Güte, die du vorbehältst denen, die dich fürchten, die du denen erzeigst, die ihre Zuflucht offen vor aller Welt zu dir nehmen. Du schirmst sie mit deines Angesichts Schirm vor den Bosheitsplänen der Menschen, birgst sie in einer Hütte vor der Anfeindung der Zungen. Gepriesen sei der Herr, dass er mir seine Gnade wunderbar hat erwiesen in einer festen Stadt. Ich zwar hatte gedacht in meiner Verzagtheit, ich sei verstoßen, fern von deinen Augen, doch du hast mein lautes Flehen gehört, als ich zu dir rief. Liebt den Herrn, ihr seine Frommen alle, die Treuen behütet der Herr, vergilt aber reichlich dem, der Hochmut übt. Seid stark und euer Herz sei unverzagt, ihr alle, die ihr harrt des Herrn. Ich wünsche mir, dass ein jeder von uns aus diesem Wort so viel rausnehmen kann, wie nur eben möglich. Und wenn ich auch die Mitgliederversammlung angesprochen habe, ist mir natürlich wichtig, dass alles, was ich jetzt sage, nicht auf irgendwie eine oder zwei oder drei oder vier Personen abzielt, sondern es zielt auf unsere Situation und soll uns allen helfen, unverzagt zu sein und in Gott fest zu sein, so wie David das hier beschrieben hat. Es ist ein tiefer Blick in das Herz von David, der irgendwie etwas zu verarbeiten hat. Wir lesen zweimal in diesem Psalm von Gottes Hand. Zweimal lesen wir von Gottes Hand. Deswegen heißt die Predigt auch in Gottes Hand. Und ich möchte mal so gesammelt nochmal lesen den emotionalen Zustand von David. Vers 8. Mein Elend, die Angst meiner Seele. Vers 10. Ich bin in Bedrängnis, getrübt vor Gram. Vers 11. In Kummer verzerrt sich mein Leben, seufzend, erschöpft. Vers 13, ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Vers 23, ich dachte in meiner Bestürzung, ich bin weggenommen aus deinen Augen. Und außerdem Vers 23, doch du hast die Stimme meines Flehens gehört, als ich zu dir schrie. Was war die Situation von David? Genau wissen wir es natürlich nicht, es ist in dem Psalm nicht angegeben. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wenn man sein Leben studiert. Er hat erlebt, dass er von Saul umzingelt wurde, von Saul und seinen Kriegern. Wir wissen, hier ist er durch ganz schwere Zeiten gegangen. Vielleicht war es die Treulosigkeit der Bürger von Keila. Also wer das mal nachlesen will, 1. Samuel 23, kann man das alles nachlesen zum Beispiel. Vielleicht ist aber auch diese tiefe Klage hier in diesem Psalm, doch irgendwie hat sie vielleicht mit seiner persönlichen Sünde zu tun, die er im Psalm 51 ja deutlich darstellt. Vielleicht hat es aber auch damit zu tun, als er auf der Flucht vor Absalom war. Absalom war sein dritter Sohn und Absalom hat ihn hintergangen. Er hat das Herz der Leute gestohlen, er hat Misstrauen gesät gegen David. Es war eine ganz, ganz schwere Phase für David und auch für das ganze Volk Gottes damals. Nun, genau wissen wir es nicht, aber was wir wissen, ist, dass David hier sein Herz ausschüttet. Und dass David sehr offen sogar davon spricht, dass er an der Gegenwart Gottes zweifelt. Ich weiß nicht, wie uns das so geht, was so deine Prägung ist auch im geistlichen Leben. Es gibt ja auch das Proklamieren von Gottes Wahrheit und das ist gut und das ist richtig. Es ist gut, die Verheißungen Gottes zu nehmen und hochzuhalten. Aber das Ganze kann auch an seine Grenzen stoßen, einfach an unsere persönlichen Grenzen. Und dann wird es einfach zum Rufen zu dem Herrn. Dann wird es zum Flehen vor dem Herrn. Dann wird es zum, ja, wirklich an die Grenzen kommen. Und so etwas mögen wir nicht. Das mögen wir als Menschen gar nicht. Aber wenn wir durch die Schrift gucken und wenn wir jetzt hier heute besonders auf David gucken, dann stellen wir fest, Gott lässt so etwas zu. Er lässt es zu, weil er als guter Gott immer noch einen Plan hat, weil er etwas in uns wachsen lassen will, weil er uns auch noch mehr prägen möchte, dass wir von ihm abhängig sind, von ihm, dem guten Gott. Und ich denke, jeder von uns, der schon ein bisschen länger mit Gott unterwegs ist, ein bisschen länger Jesus folgt, kennt ja herausfordernde Situationen. Und wenn man später mal so im Rückblick schaut und sich fragt, wo bin ich eigentlich geistlich am meisten gewachsen, dann hat das eigentlich mit unseren schweren Zeiten zu tun. Dass wenn wir durch die schweren Zeiten gehen und Gott suchen und dann Gott erleben, dann passiert etwas in der Tiefe unseres Herzens, was, ich weiß es nicht, anders vielleicht nicht möglich ist. So verstehe ich das, so bringe ich das zusammen, wie der Hebräerbrief auch davon spricht, dass Gott uns erzieht. Züchtigt ist das alte Wort. Pädagogik steht da im Griechischen. Also er ist ein guter Pädagoge. Aber da heißt es eben auch, dass die Kinder Gottes es nicht immer nur leicht haben, nicht nur schön locker flockig durchs Leben gehen, sondern gerade weil wir erleben, dass wir auch durch schwere Zeiten gehen und dann Gott erleben, werden wir geformt. Und gerade das ist dann auch ein Erweis seiner Vaterschaft zu uns. Denn der Hebräerbrief sagt, wer das gar nicht erlebt, der muss sich mal fragen, ob er denn überhaupt Gott zum Vater hat. Psalm 31. Zweimal benutzt David hier, inspiriert durch den Heiligen Geist, die Begriffe in deine Hand. In Vers 6 heißt es, in deine Hand befehle ich meinen Geist. Und in Vers 16 heißt es, in deiner Hand sind meine Zeiten. In deiner Hand sind meine Zeiten. Nun, wenn David hier von Zeit spricht, dann glaube ich, meint er weniger den Sekundenzeiger auf der Uhr, den gab es ja auch noch gar nicht, sondern Zeiten meinen Phasen, Phasen des Lebens. Und gerade eben in schweren Zeiten ist es zu sagen, meine Zeit ist in deiner Hand. Ja, wir messen ja heute die Zeit, bis auf die tausendstel Sekunde, Formel 1, unglaublich, wie da die Uhr tickt. Und wir haben da irgendwie uns entwickelt als Menschen, was Zeit angeht und just in time und alles immer so eng. Wir planen unser Leben, unsere Laufbahn, Schullaufbahn, Familie, Kinderzahl, Renteneintrittsalter und so weiter. Ich sage nicht, dass das alles verkehrt ist. Das ist schon okay. Und wir sind als Menschen auch so geschaffen, dass wir planen. Wir sind zu seinem Ebenbild geschaffen und Gott ist auch ein planerischer Gott, ein schöpferischer Gott, ein strategischer Gott. Wer sich die Schöpfung anschaut, stellt das fest. Er hat geplant, wann Jesus auf diese Erde kam, als die Zeit erfüllt war. Das war strategisch auch ein guter Zeitpunkt. Und es gibt die Planung, wann Jesus wiederkommt. Auch das wird er strategisch genau richtig machen. Jesus hat seine 12 Jünger berufen. Strategisch ist er vorgegangen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Gottes Strategie und unserer. Gott plant perfekt und vollkommen und wir nicht. Weil wir das gar nicht können. Wir sollen planen und wir dürfen planen. Aber wie man so schön sagt, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Viele Dinge verstehen wir erst im Rückblick und entdecken dann, was Gott damit vorhatte und wie er uns in diesen Zeiten geformt hat. Sicherlich ging das auch David so. David als König war auch strategisch unterwegs. Die ganze Geschichte Jerusalem wieder aufzubauen und so weiter, da sind Schritte gegangen worden. Er war ja auch, so war das damals eben, der militärische Führer und da wurden Kriege geplant und gewonnen. Gott sei Dank ist das alles Altes Testament. Das hat Jesus dann geändert mit der Gewaltanwendung. König David. Zum Beispiel die mangelnde Loyalität seines Sohnes Absalom hat er garantiert nicht geplant. Wer die Geschichte mal tiefer studiert, wird feststellen, dass er auch einen Anteil daran hatte, dass Absalom sich so verhalten hat. Trotzdem war es falsch von Absalom. Petrus hatte sicherlich nicht geplant, dass er Jesus mal verleugnen würde. Ganz bestimmt nicht. Wir haben Aussagen von ihm, wo er gesagt hat, ich werde für dich sterben, Jesus. Und Jesus sagte, du wirst mich dreimal verleugnen. Und so ist es gekommen. Ich komme also zurück auch zu uns heute. Es gibt Dinge in unserem Leben, die haben wir nicht geplant. Es gibt Dinge in unserem Leben, die haben wir trotz guter Planung nicht geahnt, dass sie so kommen und sich so entwickeln. Und doch ist es dann so gekommen. Und was bleibt uns über? Uns bleibt über, uns in die Hand Gottes zu begeben. Unser Herz, das Wichtigste, was wir haben. Ich meine jetzt mal nicht das Organ, was unser Blut bewegt. Das ist auch extrem wichtig, wie wir wissen. Ich meine so das Innerste unserer Persönlichkeit, den Kern unserer Persönlichkeit. Da, wo wir wirklich wir sind, da, wo ich sage, so das in Gottes Hand zu geben, ist manchmal die letzte Lösung, ist aber zugleich die beste Lösung, weil dann etwas an uns passiert, was gut ist, weil Gott gut ist. Ich kenne das aus meinem Dienst, nicht nur hier aus Krefeld, sondern auch aus anderen Gemeindesituationen und auch als Regionalleiter bin ich da und dort unterwegs. Und ich weiß noch, als ich Regionalleiter wurde, es gibt dann da viel Lob und viel Ermutigung und man empfindet, gut Gott, das ist der Auftrag. Und es gibt wirklich ermutigende Dinge. Aber in so einem Amt sind auch immer ganz schwere Dinge, wo man zu Gemeinden hinfährt, wo man auch in Mitgliederversammlungen dann etwas zu sagen hat, etwas auszurichten hat. Naja, und wenn man dann da dahin fährt, sind es meist auch die schweren Momente, sind es die schwierigen Situationen in den Entwicklungen von Gemeinde. Und ich persönlich kann diese Aufgaben nur bewältigen, indem ich mein Herz immer wieder in Gottes Hand lege und indem ich Gott vertraue, dass ich mein Bestes gebe und dass Gott dann das Allerbeste draus macht. Dass er es dann wirklich entwickelt und dass er seine Gemeinde segnet und sie weiterentwickelt. Es gibt so einen Bibelvers, der in der alten Übersetzung heißt, vergeltet nicht Scheltwort mit Scheltwort. Kennt ihr diese Übersetzung? Vergeltet nicht Scheltwort mit Scheltwort. Müsste man glatt mal nochmal nachgucken, wie das denn in modernen Übersetzungen ist. Aber ich sag mal, diese Herausforderung, das klingt so einfach, aber das ist eine Kunst und das hat mit Kraft zu tun und da braucht man wirklich Kraft von Gott. Ihr kennt das sicherlich auch aus anderen Zusammenhängen, wo ihr mit Menschen zu tun habt, wo ihr merkt, das ist unfair, das ist jetzt nicht gerecht. Und dann eben sich zu bemühen und das aus der Kraft Gottes und nicht aus frommer eigener Leistung zu sagen, nein, ich werde nicht irgendwie mit gleichen Waffen zurückschlagen. Ich werde nicht Scheltwort auf Scheltwort geben. Ich werde es zumindest versuchen. Weil das ist die Gesinnung Jesu. Und das ist das, was am Ende das Reich Gottes immer nach vorne bringt. In deiner Hand sind meine Zeiten. Und in der letzten Woche, ich sagte es ja eingangs schon, war es auch meinem Herzen schwer. Und naja, so wie ich gestrickt bin, was Gott mir als Begabung gegeben hat, ich habe die Bibel auch ein bisschen tiefer studiert. Ich las 1. Korinther 13 zum Beispiel und da heißt es ja in Vers 7, die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie erduldet alles. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ich habe es schon so oft gelesen, aber dann habe ich gedacht, sie erträgt alles und sie erduldet alles. Das ist doch eigentlich dasselbe, oder? Und dann habe ich mal ein bisschen nachgegraben, was steht denn da, was bedeutet das denn? Und es sind in der Tat sehr unterschiedliche Begriffe. Die Liebe erträgt alles, hat von der Grundbedeutung damit zu tun, dass die Liebe auch vieles zudeckt. Und das Erdulden wiederum, das bedeutet, dass die Liebe die Kraft hat, in einer Situation zu bleiben und sie zu ertragen. Da benutzen wir eigentlich auch das Wort ertragen im Deutschen. Also erdulden heißt, ich bin in eine Situation gestellt und ich bleibe in dieser Situation. Ich bleibe in dieser Situation unter Gott. Untergeordnet, unter Gott. Ich weiß, das ist mein Platz und da bin ich und da werde ich sein, weil Gott das so gesetzt hat und weil Gott da etwas machen wird. Und das, was mit ertragen übersetzt wird, das hat mit Zudecken zu tun. Die Liebe deckt zu. Das ist nun etwas, was wir heute eventuell schwierig finden, weil wir heute sagen, Transparenz ist total wichtig. Transparency International und was es alles gibt. Und natürlich ist Transparenz und Offenheit wichtig. Und auch diese Rückmeldung habe ich die Woche bekommen. Bitte lass es auch Offenheit da sein. Und ich glaube, wir als Gemeinde müssen das auch lernen. Ich möchte aber an dieser Stelle auch mal sagen, dass Offenheit nicht der neue Gott werden darf. Nicht Offenheit über alles, denn die Bibelleser unter uns kennen das. Die Liebe deckt Sünden zu. Das sagt die Schrift auch deutlich. Die Liebe deckt auch Sünden zu. Die Liebe reißt nicht alles an die Öffentlichkeit, sondern sie deckt zu. Es ist eine Aussage aus den Sprüchen, sie wird, ich glaube, zweimal zitiert im Neuen Testament. Und es gibt eine Begebenheit im Alten Testament, die das total veranschaulicht. Und hier geht es um Noah. Ich weiß nicht, ob vielleicht der Salomo da hingekommen ist, dass er es in Sprüchen schrieb, weil er natürlich die Geschichte von Noah kennt. Noah, auch so ein Held Gottes. Amen. Die Arche gebaut vom trockenen Land. Du meine Güte, was für eine Aufgabe. Was für ein Spott von Menschen. Wir lesen das so im Rückblick und wow, Noah ist cool, aber er hat auch schwere Zeiten durchgemacht. Das war nicht ganz so einfach. Tja, und Noah hat auch mal zu viel getrunken. Deutlich zu viel Alkohol getrunken. Und er war in seinem Zelt Und er hatte keinen Schlafanzug an. Gab es auch noch nicht. Aber ich meine, er hatte eben gar nichts an. Seine Söhne entdecken ihn und manche Söhne bedecken ihn. Und andere nicht und erzählen es rum. Und Gott segnet die, die ihn bedeckt haben. Ist irgendwie sehr anschaulich für diesen Punkt Sünde, die Liebe deckt Sünde zu. In dieser Hinsicht verstehe ich eben auch die Aussage von Jesus in Matthäus 18, dass wenn es etwas zu klären gibt, schaut immer mal, ob das erstmal unter vier Augen geht. Wenn das nicht geht, okay, da muss einer dazu. Wenn es auch nicht geht, noch einer dazu. Aber versteht ihr, das Prinzip ist immer, wenn Dinge zu klären sind, soll man es erstmal in dem Rahmen halten, wo es denn ist. Warum? Weil wir Menschen verletzlich sind. Wer wird schon gerne korrigiert? Eigentlich keiner. Gut, wenn man es zulässt. Auch hier ist David ein wunderbares Beispiel, dass er sich hat korrigieren lassen von dem Propheten, der zu ihm kam, unter vier Augen war das Gespräch, wo er dann Buße getan hat. Wie gesagt, ich sage nicht, dass wir hier auch offen miteinander sein wollen und das lernen wollen. Ich bitte nur darum, dass wir das auch mit Augenmaß tun und dass wir alle lernen und dass wir für jeden sehen, dass es zum Guten ausgeht und dass wir in Gottes Hand sind. In Gottes Hand. Es gibt eine schöne Aussage, wir fallen niemals tiefer als in Gottes Hand. Schon mal gehört? Das ist die Wahrheit für alle Kinder Gottes. Wir fallen nie tiefer als in Gottes Hand. Und wenn wir erleben und richtig das auch spüren mit unserem Herzen, ja, ich bin in Gottes Hand, dann tanken wir auch wieder auf. Dann bekommen wir wieder Kraft von dem Herrn. Dann fängt es auch wieder an, dass der Blick sich wieder ändert. Vorher ist der Blick, wird sehr eingeengt. Wir sind sehr auf uns zurückgeschlagen. Wir fragen uns, wie kann es überhaupt noch gehen? Aber dann, wenn wir dann in Gottes Hand sind und seine Güte erleben und dass er für uns ist, nicht weil wir alles richtig gemacht haben, aber er ist für uns, weil er uns liebt, weil er unser Vater ist, weil er immer noch einen Ausweg hat, weil er eine Zukunft sieht, dann weitet sich auch wieder unser Blick und wir bekommen wieder Hoffnung und wir sehen, ja, es geht nach vorne, weil Gott da ist, weil er mich trägt. Das ist doch die überwältigende Botschaft, die wir haben. Und das ist auch das, was uns als Gemeinde Jesu ausmacht. Dass gerade Gemeinde Jesu geprägt ist davon, dass es für jeden diese Botschaft gibt. In der Welt ist es immer die Frage, ja, wenn du stark genug bist, dann wirst du schaffen. Naja, und manche sind halt immer die Loser. Aber anders ist es bei Gott. Niemand ist ein Loser in Gottes Augen. Jeder ist berufen, sein Leben anzupacken. Nicht als Opfer, sondern mit Gottes Kraft nach vorne zu entwickeln, mit den Möglichkeiten, die er hat. Das ist nicht positives Denken, sondern das ist positives Denken, genährt aus der Nähe und der Kraft unseres Gottes. Und das ist erlebbar und das ist spürbar. Und wer das erlebt hat, der hat auch ein Zeugnis für die Menschen in dieser Welt und kann weitergeben etwas, was nicht einfach nur korrekt ist, sondern was erlebt wurde. In deiner Hand sind meine Zeiten. In deiner Hand ist mein Schicksal. Du bist mein Schicksal. Wisst ihr, Handlinien lesen ist ziemlich böse. Aber das ist das einzig erlaubte Handlinienlesen. Wir dürfen in der Hand Gottes mal die Linien lesen, wie er unser Leben entwickelt hat. Von dem anderen Handlinienlesen auf irgendwelchen Jahrmärkten rate ich dringendst ab. Denn die Zukunft bestimmt unser Gott. Und wir sollten auf ihn vertrauen, was er über unser Leben sagt und niemals versuchen, die Zukunft herauszubekommen, übernatürlich an Gott vorbei. Das ist gefährlich. Das Gute ist, dass wenn wir in Gottes Hand sind, dass wir dann eben seinen Frieden auch wieder empfangen. Und wenn wir wieder Frieden haben und wenn wir wieder zur Ruhe kommen, wenn wir wieder mit uns selbst zur Ruhe kommen vor Gott, dann eröffnen sich neue Perspektiven, dann bekommen wir Kraft und dann ist es möglich, Gottes Leben zu leben. Ich will noch auf diesen Aspekt jetzt eingehen, den David auch nennt. In deiner Hand ist meine Zeit und in deiner Hand befehle ich meinen Geist. Nun, diese Aussage kennen wir, oder? In deiner Hand befehle ich meinen Geist. David hat das prophetisch empfangen. David hat das von Herzen echt gebetet. Unter Inspiration des Heiligen Geistes. Und es wurde später zum Gebet für Jesus, als er am Kreuz war. Jesus hat sich quasi diese Worte geliehen. In der allerschwersten Situation, die ein Mensch auf Erden je durchgemacht hat, Jesus. Nicht nur die körperlichen Qualen, nicht nur die seelischen Qualen des Spottes und so weiter, sondern dann auch dieses Getrenntwerden von seinem himmlischen Vater. Und er hat gesagt, ich befehle meinen Geist in deine Hand, komplett losgelassen, um dann zu erleben, dass sich bewahrheitet, was Gott gesagt hat, dass er ihn auferweckt. In Gottes Hand zu sein, ist eigentlich das Schönste, was es gibt. In guten Zeiten wie in herausfordernden Zeiten. Wir können so viel profitieren von Gottes Wort. Es hat wirklich Kraft. Da kommt Kraft raus. Ihr kennt das, oder? Da kommt Kraft raus. Habe ich auch schon von einigen von euch hier gehört, auch bei den Besuchen, die wir so bisher gemacht haben an den Sonntagen. Tolle Zeugnisse, tolle Erlebnisse, was Gott getan hat. Das ist der Schatz unserer Gemeinde. Wo es aussichtslose Situationen gab, aber Gott hat Kraft gegeben, in der Zeit immer wieder neue Hoffnung zu bekommen und dann vorwärts zu gehen. David steht dafür, dass Zerbrochenheit, Bestürzung, auch menschliche Schwäche immer ein Ausgangspunkt war für eine neue Zeit. Immer ein Punkt war, wo es dann wieder nach vorne ging. Und so hat er sehr stark die Nähe Gottes erlebt und ist zum Zeugnis geworden bis auf den heutigen Tag. Und das möchte der Herr auch für uns, für jeden von uns, deiner Situation. Wir wollen jetzt gleich das Abendmahl zusammen feiern. Ich bitte Matthias schon mal nach vorne zu kommen, dass wir noch mit einem Lied uns jetzt auf Gott ausrichten. Und ich wünsche mir so, dass dieses Abendmahl wirklich eine Zeit ist, wo jeder Einzelne sagen kann, ich bin in Gottes Hand oder ich lege mich jetzt in Gottes Hand mit meinen Fragen, mit meinen Problemen, meinen Herausforderungen und ich lasse dann mal Gott wirken an meinem Herzen und somit dann auch in meinem Leben. Amen.